Aber liebe Geschwister, Ostern haben wir. Der Herr ist auferstanden. Genau, liebe Geschwister. Und darum feiern wir Ostern. Weil Jesus auferstanden ist und weil wir auch auferstehen werden. Das ist die Botschaft von heute. Ein Pfarrer sagte kürzlich in einem Gottesdienst im Hinblick auf die schwierige Lage dieser Welt und den ganzen Schreckensmeldungen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, folgenden Satz. Die Auferstehungsbotschaft ist wirklich das absolut Einzige, was helfen kann, weiter zu hoffen, weiter zu glauben und weiter zu lieben und der Resignation zu widerstehen. Und ich kann nur sagen, recht hat er. Die Auferstehungsbotschaft war seit Anbeginn der Gemeinde Jesu die zentrale Botschaft und das Fundament des Glaubens. Ohne diese Botschaft ist alles nichts. Jeder weiß, ein Bauwerk hält nur dann stand, wenn das Fundament in Ordnung ist. Ohne ein solides Fundament stürzt das schönste Bauwerk bei der geringsten Erschütterung ein. Unsere Glaubensväter haben schon sehr früh grundsätzliche Glaubenswahrheiten, die das Fundament unseres Glaubens darlegen, in Bekenntnissen zusammengefasst. So ist in unserem Landstrich sicher das apostolische Glaubensbekenntnis das bekannteste. In den meisten landeskirchlichen Gottesdiensten wird dieses Bekenntnis jeden Sonntag gesprochen. Wie gesagt, dort sind die Fundamente des Glaubens formuliert. Was glaube ich eigentlich? Aber wenn dann dieses Bekenntnis mal einzeln abgefragt wird, ist erschreckend, wie wenig viele Menschen, leider auch Verkündiger, die einzelnen Punkte noch wirklich glauben. IDEA veröffentlicht dazu öfter schon mal Umfragen. Wie viele glauben noch an Gott, den Schöpfer? Die Evolutionslehre hat auch bis tief in unsere christlich-kirchlichen Kreise schon lange Einzug gehalten. Wer an die Schöpfung gemäß 1. Mose 1 und 2 glaubt, ja, der ist auch schon lange abgestempelt als Fundamentalist. So können wir jetzt die einzelnen Aussagen des Glaubensbekenntnisses durchgehen und werden feststellen, wie viele der fundamentalen Aussagen des Glaubens in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgeweicht wurden. Und so geht es auch beim Thema Auferstehung. In einer Umfrage kam heraus, dass 55% der freikirchlichen Christen, 28% der katholischen Christen und nur 23% der evangelisch-landeskirchlichen Christen an die leibliche Auferstehung glauben. Ihr lieben Geschwister, wundert es uns da noch, dass in unserer Welt so viel Hoffnungslosigkeit und Haltlosigkeit gibt? Wenn die Fundamente wegbrechen, was bleibt denn dann noch? Doch das Thema Auferstehung ist nicht erst in jüngster Zeit zu einem umstrittenen Thema geworden. Schon zur Zeit des Apostels Paulus wurde darüber gestritten. Und so behandelt Paulus das Thema im ersten Brief an die Korinther sehr ausführlich. Und ich habe aus dem großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 dazu einige Verse für diese Predigt ausgewählt. Als Predigtext möchte ich die Verse 12 bis 20 aus dem 1. Korintherbrief vorlesen. Ich nehme die neue Genfer Übersetzung. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass wir daran glauben. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er ja das gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Lieben Geschwister, wir sehen, dass Paulus das Thema Auferstehung ganz hoch setzt. Die Auferstehungsbotschaft hat einfach eine zentrale Bedeutung für unser Leben und für unseren Glauben. Und nun war es in der Gemeinde in Korinth noch nicht einmal so, dass die Auferstehung Jesu bestritten wurde. Daran wurde zu dieser Zeit noch geglaubt. Es wäre auch töricht gewesen, die Auferstehung Jesu zu leugnen. In den ersten Versen des Kapitels 15 schreibt Paulus von den vielen Zeugen der Auferstehung. Das zu bestreiten wäre ein Unding. Viele der Zeugen lebten bei der Abfassung des Briefes ja auch noch. Es wäre sicherlich interessant zu wissen, was Paulus uns heute schreiben würde, wo in unserer Zeit auch die Auferstehung Jesu selbst bezweifelt wird. Selbst Theologen glauben vielfach nicht mehr an die leibliche Auferstehung Jesu. Da wird davon gesprochen, dass Jesus in seinen Worten weiterlebt, aber leibhaftig auferstanden, das wird auch weithin stark bezweifelt. Dem Apostel Paulus geht es in unserem Text aber mehr um die Frage, ob wir Menschen auferstehen werden. Hier hatten sich Irrlehren in Korinth breit gemacht, die behaupten, wir Menschen würden nicht auferstehen. Und auch da reagiert Paulus sehr empfindlich und stellt klar heraus, die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung hängen zusammen. Das eine ist ohne das andere überhaupt nicht vorstellbar. Und so argumentiert Paulus in unserem Predigttext sozusagen von der negativen Seite her. Was wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe? Welche Auswirkungen hätte das für unser Leben? Im Wesentlichen sind es 7 Punkte, die Paulus auflistet. Wir wollen diese 7 Punkte uns jetzt mal anschauen. Als erstes, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unsere Predigt vergeblich. Oder, wie es in der Neuen Genfer übersetzt heißt, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Liebe Geschwister, was heißt eigentlich predigen? Predigen ist doch nichts anderes als die Verkündigung dessen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Oder, wie es ein anderer Verkündiger formuliert hat, unser Zeugnis, unsere Predigt ist die Proklamation des Reiches Gottes in dieser Welt. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, ohne Auferstehung ist die ganze Verkündigung sinnlos. Paulus, der sein ganzes Leben der Verkündigung des Evangeliums gewidmet hat, sagt, ohne Auferstehung ist die ganze Verkündigung nichts. Sein ganzes Leben als Apostel wäre sinnlos. Ist schon heftig. Oder? Ohne die Auferstehungsbotschaft ist unsere Verkündigung sinnlos. Ist unsere Verkündigung dummes Geschwätz oder irgendwie frommes Geschwafel? Paulus sagt, Und auch die anderen Apostel, alle Verkündiger und Missionare, Evangelisten bis heute hätten völlig vergeblich gewirkt. Und wenn die Predigt die Proklamation des Wortes Gottes in dieser Welt ist, was wäre das Wort Gottes ohne die Auferstehungsbotschaft? Im Hebräer steht ja, das Wort Gottes ist kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn wir der Apostel, wenn er der Argumentation von Paulus jetzt weiterdenken, so würde hier Apostel Paulus sagen, sicher sagen, ja, aber nur mit der Auferstehungsbotschaft. Ohne die Auferstehungsbotschaft, ja, ist auch das zweischneidige Schwert ein zahnloser Tiger. An der Auferstehungsbotschaft hängt alles. Und wenn dann heute argumentiert wird, dass es ja vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob Jesus wirklich leibhaftig auferstanden sei, dann würde Paulus hier ganz laut rufen, nein, nein und nochmals nein. Wenn eure Verkündigung nicht die Gewissheit der Auferstehung von den Toten zum Inhalt hat, und hier geht es sowohl um die Auferstehung Jesu als auch um die Auferstehung von uns Menschen, dann hört auf zu predigen. Wenn das fehlt, dann ist alles nur Geschwätz. Vergebliche, sinnlose Liebesmühe. Und hier sind wir wieder beim Bild vom Anfang. Wenn das Fundament fehlt, ist das schönste Haus einsturzgefährdet. Genauso unsere Verkündigung. Wenn die Predigt in noch so geschliffener Form vorgetragen wird, aber auf das Entscheidende verzichtet, dann ist alles sinnlos und vergeblich. Und so sind wir beim zweiten Punkt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der Glaube vergeblich. Dieses Argument bringt Paulus gleich zweimal. In Vers 14 bezeichnet Paulus den Glauben ohne Auferstehungshoffnung als sinnlos und in Vers 17 als Illusion. Beides nichts Schönes. Hier müssen wir uns fragen, was heißt eigentlich ich glaube? Worauf gründet sich unser Glaube? Unser Glaube gründet sich doch auf Jesus Christus und sein Wort. Hier ist die Basis. Wenn wir von biblischem Glauben reden, dann sprechen wir doch von dem, was uns das Wort Gottes sagt. Und Glaube ist ja auch mehr und viel mehr als ein einfaches Fürwahrhalten. Glauben ist doch das Vertrauen in unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Glaube ist in Beziehung mit Jesus leben. Echter Glaube ist doch kein Hirngespinst, keine selbsterdachte Philosophie. Wenn es das wäre, dann wäre es ja schließlich wirklich nur eine Illusion. Echter Glaube ist doch verankert in Jesus Christus. Und in Jesus Christus habe ich doch die begründete, feste Hoffnung auf das ewige Leben. Jesus sagt, der Walter hat es heute Morgen im Gebet erwähnt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn Jesus das so sagt, dann dürfen wir uns darauf verlassen, Jesus ist in den Tod gegangen, für dich und für mich. Und dieser Jesus ist auferstanden und lebt. Und wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, dann dürfen wir uns darauf verlassen und wissen, auch wir werden mit ihm ewig leben. Eben im Lied. Und wir werden mit ihm leben in der Herrlichkeit bei ihm allein. Dieser Glaube trägt durchs Leben, auch wenn er schwierig wird und Probleme, Krankheiten und Nöte auf uns zukommen. Ich lese oft und regelmäßig die Berichte von Open Doors über Christen in der Verfolgung und ich staune über ihr Zeugnis. Diese Geschwister bezeugen, dass es Jesus ist, der sie in der Verfolgung stark macht, dass der Glaube an ihn sie durch die schwierigsten Situationen hindurchgetragen hat. Und das muss doch Substanz haben. Irgendwelche Hirngespinste tragen doch durch Krisen nicht hindurch. Aber der Glaube an Jesus, an seine Worte und damit verbunden der Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben, dieser Glaube ist nicht vergeblich und ist keine Illusion. Aber nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich rede nicht davon, dass wir aus uns heraus jetzt so starke Glaubenshelden sein sollen. Das sind wir nicht. Wir sind und bleiben schwache, angefochtene Menschen, die weiterhin auch immer wieder Fehler machen. Aber wir haben einen starken Herrn, der uns schwache Menschen hindurchbringt. Und an diesen starken Herrn wollen wir uns hängen. Wie es Paul Gerhardt in dem wunderbaren Osterlied sagt, ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mit auch mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Höll, ich bin stets sein Gesell. Kommen jetzt zum dritten Punkt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann wäre Reden von Jesus blanker Unsinn und Betrug. Im Text heißt es, und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Paulus geht einen Schritt weiter. Wenn die Auferstehungsbotschaft nicht stimmt, dann sind wir Lügner und Betrüger. Wir hätten nicht nur Unsinn erzählt, wir haben auch Gott verlästert. Wenn wir Dinge über Gott behaupten würden, die nicht stimmen, dann sind wir falsche Zeugen. Und das bezieht er dann nicht nur auf die Apostel und ja, seine Weggenossen, das bezieht er durch die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu. So eng verknüpft Paulus die Auferstehungsbotschaft mit dem gesamten Zeugnis der Bibel. Wenn wir die Auferstehung daher raustrennen, dann wären wir Lügner am Evangelium. Aber wir bezeugen Jesus als den Sohn Gottes und als den lebendigen Herrn. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wie kann er dann leben? Wie können wir von einem lebendigen, uns täglich nahe seienden Herrn sprechen? Es ist sicher für viele Menschen ein Ärgernis, wenn wir von Jesus als dem lebendigen Herrn und Heiland und dem Sohn Gottes sprechen. Muslime bestreiten und leugnen nicht, dass Jesus gelebt hat, aber dass er heute noch lebt und der Sohn Gottes ist, das ist für sie nicht nachvollziehbar. Aber genau das macht unseren Glauben aus. Genau da setzt unsere Verkündigung an. Hier ist Zentrum und Mitte unseres Zeugnisses in unserer Welt. Wäre nicht ohne die Botschaft der Auferstehung des lebendigen Herrn dann auch die geplante Evangelisation im Juni eine Betrugsveranstaltung, von der wir besser die Finger von lassen würden? Wir wollen doch keine Betrüger sein. Paulus macht auch hier deutlich, wie mit der Auferstehungsbotschaft alles steht und fällt. So argumentiert er weiter im vierten Punkt. Wenn es keine Auferstehung gibt, wäre der Tod noch nicht überwunden. Oder wie es im Bibeltext heißt, wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass es für Paulus die Verbindung zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung, dass das absolut nicht zu trennen ist. Das betont er mehrfach in den paar Versen unseres Predigttextes. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der Tod noch nicht überwunden. Dann hätte tatsächlich der Tod das letzte Wort für uns, aber auch für Jesus, so folgert Paulus mehrfach. Und wenn der Tod nicht überwunden ist, welche Hoffnung haben wir dann? Welche Hoffnung dürfen wir dann am Grab weitergeben? Wenn der Tod nicht überwunden ist, dürfen wir angesichts des Sterbens in unseren Friedhofskapellen Lieder der Hoffnung singen? Wäre es dann auch nicht dann alles wieder Betrug? Wäre es nicht dann ehrlicher zu sagen, jetzt ist hier Schluss, Deckel drauf, Grab zuschaufeln und Ende. Denken wir daran, wie Jesus vor dem Grab des Lazarus steht. Alle Hoffnung ist bei den Schwestern verloren gegangen. Sie hatten schon einen Glauben, Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Aber jetzt? Lazarus ist tot, schon 4 Tage. Der Verwesungsprozess hatte schon eingesetzt. Und angesichts dieser trostlosen Situation sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ruft Lazarus aus dem Grab heraus. Und hier sehen wir, auf welchem festen Fundament unser Auferstehungsglaube steht. Der, der selbst die Auferstehung ist und das Leben, der hat den Tod überwunden. Peter Hahn hat einmal gesagt, Christen sind keine Menschen, die aufs Jenseits vertrösten. Nein, Christen werden aus dem Jenseits getröstet. Der Herr, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dieser Herr wird auch uns vom Tod erretten. Und wenn wir im Glauben an ihn sterben, wird er uns aus dem Tod herausrufen zu ewiger Gemeinschaft mit ihm. Das ist Auferstehungsglaube. Paulus geht noch weiter. Fünftens, wenn es keine Auferstehung gibt, gäbe es keine Erlösung. Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wie bitte? Hat nicht Jesus am Kreuz unsere Sünden hinweggetragen? Ist da nicht schon die Erlösung geschehen? Ich gestehe, an dieser Stelle wurde ich ein wenig unsicher. Und so habe ich mir 2 Kommentare zur Hand genommen. Einer schrieb, dass die Auferstehung der Beweis ist, dass das Lösegeld durch das Opfer Jesu am Kreuz von Gott angenommen worden sei. Noch treffender fand ich ein Zitat von Paul Homburg. Er sagte, wir haben kein Heilmittel gegen die Sünde. Wir haben einen Heilsmittler. Alles hängt an der Gemeinschaft mit Jesus, dem Versöhner und der Retter. Alles ist ganz persönlich. Man kann nur aus Jesu Hand die ewige Gnade Gottes empfangen. Und das kann ich auch nur aus der Hand des lebendigen Herrn. Und Werner de Boer schreibt dazu in seinem Kommentar zu der Aussage des Apostels in Vers 17, die ganze Last unserer Sünde liegt noch auf uns, wenn nicht die erkaltete Hand Jesu mir diese rettende Gnade gar nicht mehr darreichen kann. Ich denke, das ist das, was der Apostel Paulus uns sagen will. Ein toter Jesus nützt uns nicht. Wir brauchen einen lebendigen Herrn, zu dem wir kommen können, der uns seine liebende Gnadenhand reicht. Und damit ist in keinster Weise das Opfer Jesu am Kreuz geschmälert. Damit wir aber teilhaben an dieser Gnade, brauchen wir die Hand des auferstandenen Jesus. Ich erinnere noch einmal an das Zitat von Paul Homburg. Alles ist ganz persönlich. Das nächste, was Paulus aufzeichnet ist, wenn es keine Auferstehung gäbe, gäbe es kein neues Leben. Vers 18, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Paulus geht hier zunächst auf die Menschen ein, die schon gestorben sind. Ohne die Auferstehung keine Erlösung, keine Hoffnung, alles nur dunkel. Und was ist mit den Menschen, die noch leben? Wenn Jesus nicht auferstanden ist und lebt, welche Hoffnung haben sie? Oder soll ich besser sagen, welche Hoffnung haben wir? Was ist mit dem Satz, komm zu Jesus, er schenkt dir neues Leben? Paulus argumentiert ganz logisch. Und das können wir hier auch. Ein toter Jesus kann kein neues Leben schenken. Von einem Toten ist nichts zu erwarten, das wissen wir. Und auch ein toter Jesus würde keinem etwas nützen. Wieso sollten wir dann überhaupt noch beten, wenn Jesus tot wäre, dann macht doch alles keinen Sinn. Was soll ein toter Jesus bewirken? So nüchtern ist an dieser Stelle Gottes Wort. Lebendige Hoffnung auf einen toten Jesus ist absurd. Gott sei Dank haben wir es mit einem lebendigen Jesus zu tun. Und wir kennen sicher alle Lebenszeugnisse, die bestätigen, dass Jesus scheinbar hoffnungslose Fälle zu neuen Menschen macht. Vor kurzem habe ich die Lebensgeschichte von Nils Petersen gelesen. Was Jesus an diesem Drogendealer getan hat, das macht kein toter Jesus. Oder denken wir an einen Ohm Michel. Der lebendige Herr krempelt Menschen um. Und ich hoffe, das können wir auch bezeugen. Wir können auch bezeugen, dass Jesus lebt, dass er unser Leben, unser Denken und Handeln neu gemacht hat. Ohne den lebendigen Herrn Jesus, so würde Paulus sicherlich auch sagen, wäre der Kerkermeister von Philippi nie ein neuer Mensch geworden. Wie viele Menschen sind durch den Glauben neu geworden und fröhliche Gotteskinder? Weil Jesus lebt. Als letzten Punkt sagt Paulus in Vers 19, wenn es keine Auferstehung gibt, wäre unser Leben als Christen sinnlos. Heißt, wenn die Hoffnung, wie es im Text heißt, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wisst ihr, Paulus betrachtet hier unser Leben und stellt ganz nüchtern fest, ohne die Auferstehungshoffnung ist unser Leben bedauernswert. Was hat Paulus nicht alles auf sich genommen für die Verbreitung des Evangeliums? Vor diesem Hintergrund sagt er, wenn wir keine Zukunft haben, es keine zukünftige Herrlichkeit bei Jesus gibt, dann sind wir arme, bedauernswerte Gesellen. Dann wäre es besser gewesen zu leben, wie viele ungläubige Menschen versuchen, das Maximale aus dem Leben herauszuholen. Und dann irgendwann zu sterben, das war's dann. Und viele Menschen bis in unsere Tage hinein haben sich aufgeopfert für die Verbreitung des Evangeliums, haben im Dienst der Diakonie sich hingegeben, ohne Auferstehungshoffnung. Wofür das alles? Dann doch lieber drauf losleben und alles mitnehmen, was einem Spaß macht. Paulus hat auch recht. Wenn dieses Leben alles ist, wir keine Zukunftshoffnung haben, dann sollte man versuchen, alles Mögliche in dieses Leben hineinzupacken. Schade um alle Zeit und alle Mühe, die sich Menschen schon gemacht haben, um das Evangelium in Wort und Tat in diese Welt hineinzutragen. Hier kann man dann wirklich sagen, elende und arme Menschen, völlig am Leben vorbeigelebt. Das schöne Lied, das wir öfter schon im Gottesdienst gesungen haben, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, würde ohne Auferstehungshoffnung auch wie Hohn klingen. Ja, liebe Geschwister, der Apostel Paulus hat in den Versen 12 bis 19 sehr deutlich gemacht, wohin es führt, wenn es keine Auferstehung gibt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und wenn auch unsere Auferstehung nicht real wäre. Und wir sehen, ohne die Auferstehungshoffnung ist alles trostlos und leer. Die Folgen, ohne Auferstehungshoffnung zu leben, wären letztlich katastrophal. Und da unsere Welt, unsere Mitmenschen zum großen Teil diese Hoffnung ablehnen, ist das Dunkel in dieser Welt, die Hoffnungslosigkeit und die zunehmende Resignation doch nicht verwunderlich. Und ich bin so froh, dass Paulus nicht bei Vers 19 aufgehört hat. Da er schreibt nämlich weiter in Vers 20, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Die ganzen negativen Auswirkungen einer fehlenden Auferstehungshoffnung wischt Paulus in Vers 20 komplett zur Seite, indem er feststellt, Christus ist von den Toten auferstanden. Und durch seine Auferstehung haben wir die Gewähr auf das ewige Leben. Jesus selbst hat den Anfang gemacht. Er ist der Erstling geworden. Der Tod ist besiegt. Ewiges Leben ist möglich. Ostern, Auferstehung, das ist die Botschaft, die unsere hoffnungslose Welt so dringend braucht. Ostern verkehrt das ganze Negative, das der Apostel Paulus aufzeigt, wenn es keine Auferstehung geben würde, ins Positive. Die Auferstehung macht, dass die Predigt nicht vergeblich ist, sondern vollmächtig und lebensspendend. Die Auferstehung macht's, dass unser Glaube nicht vergeblich ist, sondern durch eine feste Hoffnung getragen ist. Die Auferstehung macht's, dass das Reden von Jesus kein Unsinn ist, sondern die rettende Botschaft für eine verlorene Menschheit ist. Die Auferstehung macht's, dass der Tod überwunden ist und eben nicht das letzte Wort über unserem Leben hat. Die Auferstehung macht's, dass Erlösung von unseren Sünden keine Illusion, sondern Realität ist. Und Auferstehung macht, dass neues Leben möglich ist durch die Verbindung mit dem lebendigen Herrn Jesus. Und schließlich sind wir durch die Auferstehung keine bedauernswerten Menschen, sondern Menschen, die eine ewige, herrliche Zukunft vor sich haben. In diesem Sinne wollen wir uns noch einmal zurufen: Der Herr ist auferstanden. Ja, und er lebt. Und wir dürfen auch leben. Amen. Wollen wir noch beten? Ja, Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass wir eine lebendige Hoffnung in dir haben. Herr Jesus, und wir müssen dir aber bekennen, dass wir oft auch verzagte Menschen sind. Dass wir oft auch leben, als gäbe es diese Auferstehungshoffnung nicht. Herr, vergib uns da und führe uns immer wieder vor Augen, was du für uns getan hast. Dass du der Herr bist, der für uns gestorben ist, auferstanden und lebt. Herr, und hab du Dank für diese Hoffnung. Und wir möchten dich bitten, dass noch viele Menschen diese lebendige Hoffnung annehmen, dass sie erkennen, dass sie ohne dich verloren sind und die rettende Gnadenhand annehmen. Wir möchten dich da auch bitten, auch für die geplante Evangelisation. Herr, dass du wirkst, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Das dürfen wir dir bringen und wir dürfen mit dir reden und alle unsere Sorgen und Nöte dir sagen, weil du lebst. Dafür sagen wir dir Dank. Amen.
Ja, Vater im Himmel, es ist so wichtig, dass dein Sohn Jesus Christus auferstanden ist. Und das haben wir eben gehört, wie wichtig das auch für unser Leben ist, weil wir dann die Hoffnung haben auf die Ewigkeit bei dir, Vater im Himmel. Und darum bitten wir dich jetzt, segne uns, wenn wir auseinandergehen. Segne uns im Alltag, segne uns, dass auch unser Leben zum Segen wird. Segne bitte auch alle die, die heute nicht kommen konnten, die Kranken und auch die Schwerkranken. Und sei du gerade ihnen ganz besonders nah. Und segne uns auch jetzt. Amen.